Amen. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, das klingt ja gar nicht so schön, aber so wird es uns allen ergehen am Ende. Darüber redet man nicht so gerne, aber es gehört zum Leben dazu, dass unsere Kräfte irgendwann zu Ende sein werden, wir irgendwann sterben werden. Vielen von euch ist Bruder Reinhold Ulonska ein Begriff. Er war 24 Jahre lang Präses des BFP, des Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, zu dem wir auch gehören, vormals ACD. Am 12. März ist Bruder Ulonska im Alter von 89 Jahren heimgegangen. Und er preist jetzt Gott woanders. Er hört damit nicht auf. Reinhold Ulonska, das war schon eine sehr prägende Gestalt in der Pfingstbewegung, die auch mich sehr geprägt hat und beeinflusst hat. Er war ein bekannter, vollmächtiger Prediger, Evangelist. Er war Bibellehrer, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Er hat Bücher geschrieben, viele Bücher. Das bekannteste Buch ist wahrscheinlich das Buch über die Gaben des Heiligen Geistes. Das war so sein Thema. Und ich habe vor einiger Zeit alte Predigten von ihm gehört und festgestellt, dass diese Predigten nichts an Aktualität verloren haben, obwohl die teilweise schon 20, 30 Jahre alt waren. Aber er war immer schon jemand, der nicht an der Oberfläche geblieben ist, wenn er gepredigt hat. Er ist mal sehr tief in den Text eingetaucht, hat Wortbedeutungen angeschaut und hatte ja wirklich so eine göttliche Gabe, das Ganze auch für die Gemeinde, für die Zuhörer gut darzustellen, gut zu erklären. Er hatte einen unglaublichen Wortwitz, mit Wortspielen hat er gerne gearbeitet. Und ich denke, viele von uns sind von ihm geprägt worden. Manche haben sich bei ihm bekehrt. Ich habe ihn auf der letzten Bundeskonferenz war das, habe ich ihn noch einmal kurz persönlich gesprochen. Er saß schon im Rollstuhl, die Kräfte schwanden sichtbar, aber doch war seine innere Kraft, die war immer noch da. Und wenn er gesprochen hat, dann hat man gemerkt, ja, das ist der Ulonska, den ich von früher noch kenne. Das war wirklich toll und begeisternd. Wenn er gepredigt hat, war das schon eine besondere Kraft, die auch da in diesen Predigten spürbar und bemerkbar war. Er hat das geglaubt, was er gepredigt hat, und er stand mit ganzem Herzen dahinter. Er hatte eine sehr markante Stimme, und man hat ihn nicht nur gehört, wenn er auf der Bühne stand und ein Mikrofon hatte. Man hörte ihn auch, wenn er im Saal saß, bei den Menschen. Wenn er in der Gebetszeit laut Amen gesagt hat oder Halleluja, das war unüberhörbar. Und auch wenn man gesungen hat, gemeinsam im Gemeindegesang, seine Stimme war immer einen Tick lauter als die der anderen. Und man konnte ihn gut wahrnehmen. Es ist ein großer Verlust, auch für uns als BFP, als Pfingstgemeinde, dass er nicht mehr da ist. Und doch wissen wir ja, wo er hingegangen ist. Und das ist das Gute dabei. Diese Gemeinde hier hat auch noch mal ein spezielles Verhältnis vielleicht dazu. Wenn ihr den Kalender des Evangeliumshauses Anfang des Jahres bekommen habt, da ist an diesem Monat das Bild einer Taufe zu sehen. Und dort seht ihr Reinhold Ulonska noch um einiges jünger, wie er hier in dieser Gemeinde getauft hat. Er hatte einige Zeit hier auch Leitungsaufgaben in dieser Gemeinde. Er hat mitgeholfen, diese Gemeinde aufzubauen. Und deswegen haben manche, gerade von den älteren Geschwistern, hier auch nochmal eine besondere Beziehung zu ihm. Aber viele, die lange in der Gemeinde sind, die kennen seine Predigten, die kennen seine Seminare. Und wir sind aber dankbar. Wir sind Gott dankbar dafür, dass wir ihn so lange haben durften. Ich möchte euch bitten, aufzustehen, und ich möchte noch einmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für unseren Bruder Reinhold Ulonska, den du berufen hast in deinem Reich als Apostel, als Diener am Wort, der in unserem Land viel bewegt hat, in unseren Gemeinden, der viel aufgebaut hat. Aber es war ja nicht er, es war deine Kraft, die durch ihn sichtbar geworden ist. Er war ein Werkzeug in deiner Hand, und er hat sich gebrauchen lassen von ganzem Herzen. Und er ist uns da ein Vorbild. Und er ist uns auch ein Vorbild, dass er das bis zum Ende durchgehalten hat, durchgezogen hat, dass er dabei geblieben ist. Und dein Wort sagt, wir sollen auf das Ende schauen. Und das war wirklich glorreich, muss man sagen. Er ist jetzt am Ziel angekommen, da, wo wir alle noch hinwollen. Er ist bei dir, und dafür danken wir dir. Ich danke dir für all das, was er an prägendem Einfluss in meinem Leben, in unserem Leben, auch in dieser Gemeinde hinterlassen hat. Und wir wollen uns ein Beispiel an ihn nehmen. Wir wollen das auch tun. Jeder so, wie er das kann mit seiner Begabung und mit seinen Fähigkeiten. Und Heiliger Geist, du bist hier. Der Geist, der bei den Evangelisationen von Reinhard Olonska da war und gewirkt hat, der ist auch jetzt hier, weil dein Wort das sagt, dass du da bist, wo zwei oder drei sich in deinem Namen versammeln. Deswegen wissen wir, du bist hier unter uns. Und so möchte ich dich bitten, Heiliger Geist, dass du auch heute in unserer Mitte wirkst, hier vor Ort oder auch vor den Bildschirmen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ja, ihr merkt schon, das Thema Liebe durchzieht so ein bisschen den ganzen Gottesdienst. Kommt immer wieder vor und auch ich werde darüber predigen. Über erste Liebe. Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort erste Liebe hört? Woran denkt man, sage ich mal, in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Kultur, in unserer Gesellschaft? Meistens denkt man an den ersten Freund, die erste Freundin, vielleicht den ersten Kuss, Schmetterlinge im Bauch, weiche Knie, keine Zeit für nichts, völlig unkonzentriert. Man kann gar nicht mehr richtig irgendwas aufnehmen. Wer in der Schule war, kann nicht mehr zuhören, ist in Gedanken immer ganz woanders. Es ist ein sehr romantisches Gefühl, für viele auch ein sehr melancholisches Gefühl, weil es meistens eine verflossene Liebe ist, eine Beziehung, die unwiederbringlich vorbei ist. Man erinnert sich daran zurück. So ist das in unserem Kulturkreis. Manche denken vielleicht sogar an irgendwelche Songs, die sie gehört haben, als sie gerade großen Herzschmerz hatten und dann begleiteten sie bestimmte Lieder. Andere denken wieder an John Miller und sein Lied Music Was My First Love, je nachdem, was für Musikgeschmack ihr habt. Wir haben vor einiger Zeit im Trainingscenter über die Offenbarung gesprochen, das letzte Buch in der Bibel. Und ich bin da hängen geblieben, an vielen Punkten, an vielen Stellen, habe mich da weiter reingelesen. Ich fand das sehr interessant. Für mich war so der Trainingscenter ein neuer Anreiz, da nochmal persönlich ganz anders einzutauchen. Und ich möchte euch heute Morgen etwas vorlesen aus dieser Offenbarung, und zwar aus dem zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 9. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins allerdings muss ich anerkennen: Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Vorab, ich werde nicht auf jeden Aspekt dieses Textes eingehen. Dafür reicht die Zeit gar nicht. Da sind viel zu viele Punkte drin. Ich werde zum Beispiel jetzt nicht erklären, wer die Nikolaiten waren. Da ist sich die Forschung sowieso nicht einig, wer das genau war und was die gemacht haben. Es gibt ein paar Dinge, die mir aber sehr wichtig sind. Zunächst einmal so ein bisschen, womit haben wir es hier zu tun? Das Ganze ist ein Brief und eine Prophetie gleichzeitig. Die ganze Offenbarung ist ein Brief und eine Prophetie. Prophetie, das kommt vom griechischen Prophetes und das heißt eigentlich nur so viel wie Fürsprecher oder Sendbote. Das heißt jemand, der für Gott spricht, der von Gott eine Nachricht bekommt und sie weitergibt. Das nennt man einen Prophet, der eine Prophetie weitergibt. Es muss nicht unbedingt was mit der Zukunft zu tun haben. Es heißt allerdings auch Voraussager. Absender dieses Briefes ist nicht Johannes. Das denken manche, weil er die Offenbarung geschrieben hat. Aber diese Offenbarung kommt von Jesus selber. Jesus hat den Auftrag gegeben, sie zu schreiben und auch diese Briefe zu schicken. Und deswegen ist Jesus selber der Absender. Und es geht an ganz konkrete Gemeinden. Also nicht nur jetzt so ausgedacht, das ist kein fiktiver Brief, so als Kunstform, den man mal schreibt, so wie ein Brief. Man kann das ja tun als Form. Man benutzt die Form eines Briefes, um einen Text irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen. Das war tatsächlich ein Brief, der auch wirklich abgeschickt wurde an die Stadt Ephesus. Ephesus lag in Kleinasien, heutige Türkei, und war damals eine Stadt so von 250.000, 300.000 Einwohnern. Also ein Tick größer als Krefeld. Da kann man sich ganz gut vorstellen. Und in Ephesus, da waren auch ganz bekannte Leute, die da in der Gemeinde gedient und gearbeitet haben. Allen voran natürlich der Apostel Paulus war da. Dann hatten sie mal einen Gemeindeleiter mit Namen Timotheus. Ist manchen Bibellesern auch ein Begriff. Aquila und Priscilla und Apollos haben dort gedient, haben dort gearbeitet. Und wir kennen natürlich alle auch den Brief von Paulus an die Epheser. Also nicht irgendeine Gemeinde, sondern die Gemeinde in Ephesus, das war so der Dreh- und Angelpunkt der christlichen Gemeinden in der damaligen Zeit. Und wir stellen das hier bei diesem Brief fest. Es gibt noch 6 weitere Briefe in der Offenbarung an andere Gemeinden, die es auch gibt, dass dieser Brief oder diese Briefe immer wieder ganz konkret auch die Situation der Gemeinden vor Ort beschreiben, die da immer drauf eingehen und Bilder benutzen, die die Menschen damals sehr gut verstanden haben. Zum Beispiel dieser Baum des Lebens, von dem wir gerade gelesen haben. Wir denken da möglicherweise an den Garten Eden, wo ja auch so ein Baum des Lebens stand. Das ist ja auch berechtigt. Aber es gab in Ephesus einen Kult, den Artemis-Kult, einen Tempel und Tempelanlagen mit einem Park. Und mitten in diesem Park stand ein Baum, der Baum des Lebens, nannte man es auch. Das war nicht nur eine Kultstätte für diesen Artemis-Kult, sondern es war auch ein Fluchtort. Also Verbrecher, die irgendwo in den Umkreis dieses Baumes gelangten, die waren sicher und geschützt und konnten nicht gefangen genommen werden. Ich habe mich sofort an früher so erinnert, wenn wir als Kinder Fangen gespielt haben, und irgendwo war aus. Wenn man da war, so 1, 2, 3 aus oder irgendwas, dann da war man sicher, da konnte einem nichts passieren. Das ist so ein Bild und das haben die Epheser sofort verstanden. So wie überhaupt ganz, ganz viele Bilder in der Offenbarung, die für uns ganz unverständlich sind, für die Menschen damals viel klarer und eindeutiger waren, weil es in ihrer Kultur, in ihrer Zeit Sinn machte. Wir müssen uns da manchmal reindenken. Und das ist auch das Problem, was wir bei diesem Text haben, was wir bei diesem Thema Liebe haben oder erste Liebe, von der wir hier gerade gelesen haben, zu der wir ja zurückkehren sollen. Wir haben da so unsere westlichen, sehr emotionalen, melancholischen Gedanken mit den Schmetterlingen und weichen Knien und was. Und ich kann euch sagen, das ist hier nicht gemeint. Ja, diese Assoziationen, die wir bei manchen Texten haben, die gehören da nicht rein, die interpretieren, die lesen wir da nur rein. Deswegen ist es wichtig, immer zu gucken, wie haben die Menschen damals das denn verstanden? Nochmal ganz grob, ist das überhaupt ein Text, der für uns wichtig ist? Ist doch an die Gemeinde Ephesus geschrieben, nicht an uns. Wir entdecken im Text selber schon, dass der Text ein bisschen weitergeht. Da heißt es ja am Ende, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt, nicht der Gemeinde in Ephesus. Also schon mal mindestens die 7 Gemeinden, an die noch weitere oder an die diese Sendschreiben gingen, sind auf alle Fälle gemeint. Und wenn wir dann im Timotheusbrief sehen, dass alle Lehre, die wir oder alles jedes Wort, was wir in der Bibel finden, vom Geist Gottes gehaucht ist, eingehaucht ist, inspiriert ist und nützlich ist, dann denke ich, tun wir gut daran, dieses Wort auch ganz persönlich auf uns zu beziehen. Und wenn wir mal jetzt so diesen Brief hören an die Gemeinde in Ephesus, denkt mal in Gedanken so ein bisschen an die Gemeinde in Krefeld und an euch. Ja, wir haben vielleicht eine andere Situation, aber trotzdem, wir sind damit auch gemeint. Und so sollten wir diesen persönlichen Brief auch lesen. Aber fangen wir mal von ganz von vorne an. Am Anfang wird von Jesus erzählt. Jesus, der hier zwischen 7 Leuchtern rumgeht. Das ist gar nicht schwer zu verstehen, das hat Johannes selber schon ein paar Zeilen vorher erklärt. Diese 7 Leuchter, die stehen für 7 Gemeinden. Und Jesus geht zwischen diesen Leuchtern, zwischen diesen Gemeinden umher, heißt es. Und das ist, da braucht man gar nicht weiterlesen, man muss mal darauf achten, was das für eine Aussage eigentlich ist, die hier gemacht wird. Jesus wandelt, er lebt, er ist präsent in den Gemeinden, in der Gemeinde, in seiner Gemeinde. Ja, ist ja nichts Besonderes. Jesus ist da, wir können Jesus erleben, erfahren, wir können zu Jesus beten. Was ist daran so besonders? Ich glaube, hier wird noch ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt, dass er in seiner Gemeinde erfahrbar ist. Natürlich können wir Jesus zu Hause erleben, wir können zu Hause beten und in der Bibel lesen, sollen wir ja auch, ist ja auch gut. Aber ich glaube, die Erfahrung mit Jesus in der Gemeinde, so wie wir Jesus in der Gemeinde erleben, ist nochmal etwas anderes. Das hat nochmal eine andere Qualität, das kann man nicht zu Hause erleben, machen, erfahren. Gott hat sich daran gebunden, auch durch das Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Ich habe es gebetet, da will ich mitten unter ihnen sein. Also Gott hat einen besonderen Segen auf Gemeinschaft der Heiligen, der Christen gelegt, auf Gemeinde. Und wenn wir das so angucken, dann denke ich, das ist ein wunderbarer Zuspruch, den wir eigentlich haben. Ich gebe zu, auch ich habe die Offenbarung früher ein bisschen anders gelesen. Eher so ein wahnsinnig aufregendes Buch, ein gefährliches Buch mit schlimmen Bildern. Dazwischendrin kommt zwar mal so Gemeinde vor, das habe ich meistens überlesen. Und dann auch noch mal einen Blick in den Himmel, wo die alle Halleluja singen. Das fand ich langweilig. Ich habe mal weitergelesen, bis dann der Drache kommt und die 10 Hörner und 7 Köpfe. Und das fand ich spannend. Ich habe nicht viel verstanden, aber es war spannend. Und es war furchtbar und cool. Aber was da eigentlich drin steht, immer wieder, das habe ich oft nicht so wahrgenommen, wollte ich auch nicht wahrnehmen. Jesus ist mitten in seiner Gemeinde, er ist hier erlebbar und erfahrbar. Und ich beglückwünsche euch, dass ihr hier seid. Nicht, weil wir so eine coole Gemeinde sind, das geht ja gar nicht um uns, sondern es geht um Jesus, der hier ist, in seiner Gemeinde. Nicht nur hier, natürlich nicht, wir sind kein exklusiver Verein, aber eben auch hier bei uns in Krefeld. Und dann sehen wir, dass diese Gemeinde über die Maßen gelobt wird. Jetzt werden manche schon vorsichtig. Oh, würde Jesus uns als Gemeinde loben? Ja, doch, bestimmt. Aber schauen wir mal an, was er hier über Ephesus schreibt. Ich kenne deine Mühen, deine Anstrengungen, deine Plackerei. Du arbeitest und rackerst dich ab für mich. Du unternimmst große Anstrengungen, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Also missionarisch waren die unterwegs, evangelistisch. Es wird gesagt, die Gemeinde ist geduldig. Und zwar nicht im Sinne von, boah, mal abwarten und Tee trinken, dann kommt alles schon zur richtigen Zeit. So, es gibt ja auch diese Art von Geduld. So, ja, man sitzt es aus. Aber hier ist eher gemeint, dieses standhaft bleiben, standhaft dagegenhalten oder standhaft da sein, trotz Verfolgung, trotz Gegenwehr, trotz Gegenwind. Und das war bei dieser Gemeinde der Fall. Die haben Verfolgung erlebt. Die haben Schwierigkeiten erlebt, Gefängnis erlebt und waren standhaft. Und das ist mit geduldig gemeint. Die waren auch theologisch gut unterwegs. Die haben alles geprüft, was irgendwelche Leute erzählt hatten. Dann waren dann scheinbar so Scheinapostel, die sehr gut ausgesehen haben, sehr große Sprüche geklopft haben. Aber die Epheser haben das geprüft, was die erzählen und was in Gottes Wort steht. Und auch vielleicht auch mit dem Heiligen Geist, so den Geist der Erkenntnis gehabt und haben festgestellt, ihr seid keine Apostel. Und sie hatten nicht nur die theologische Fähigkeit, das zu erkennen, sondern sie hatten auch den Mut, das zu sagen. Ihr seid Lügner. Wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Böses lässt die Gemeinde in ihrer Reihe nicht zu. Also eigentlich eine großartige Gemeinde, eine vorbildliche Gemeinde. Ich würde sagen, für uns ist das durchaus eine Herausforderung, so eine Gemeinde als Vorbild zu haben. Die waren geistlich richtig gut unterwegs. Eine tolle Gemeinde. Ich wäre gerne so. Wie ist das denn bei uns? Leben wir das auch so? Wir haben keine Verfolgung. Aber wie ist das denn, wenn wir mal einen kleinen Nachteil haben, weil wir vielleicht anders leben, weil wir vielleicht nicht betrügen, weil wir vielleicht eine ehrliche Steuererklärung abgeben, weil wir uns am Telefon nicht verleugnen lassen am Arbeitsplatz. Das sind wirklich Kleinigkeiten, aber ich kenne das ja selber. Du stehst in Situationen und denkst, ja, was mache ich jetzt? Wie verhalte ich mich? Ich fühle mich dann wie ein Verräter gegen meine Arbeitskollegen, wenn ich das so mache, wie es alle machen, aber es ist nicht richtig. Ich fühle mich auch wie ein Verräter Gott gegenüber, wenn ich das tue, was alle tun. Wie verhältst du dich? Wie reagierst du dann? Bist du bereit, auch mal Nachteile in Kauf zu nehmen? Wie ist das denn mit den mitleidigen Blicken der anderen, die denken, meine Güte, der glaubt immer noch, hat auch nichts gelernt. Wir sind doch schon ein paar Jahrhunderte weiter. Kannst du das überhaupt ertragen? Oder willst du sagen, ey, ich bin schlau, ich habe studiert, ich habe Abi, keine Ahnung, ich bin nicht doof. Wie ist das? Und das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was damals in Ephesus gewesen ist. Also ein großes Vorbild. Das möchte ich festhalten, weil jetzt kommt nämlich etwas, ein kleines Problem, etwas, was Gott gegen diese Gemeinde sagt. Und wir achten ja immer, gerade in der Offenbarung, immer gerne auf das, was nicht gut läuft, was schlecht ist. Ja, darüber, oh. Aber wir müssen mal sehen, was alles gut gelaufen ist und feststellen, diese Gemeinde ist eine tolle Gemeinde. Ich kenne das ja auch bei mir, wenn ich eine andere Gemeinde als Vorbild so präsentiert bekomme, am besten auch aus den USA, dann denke ich immer, irgendwo haben die bestimmt auch Probleme. Und man ist so ein bisschen am Gucken, so, was bei denen nicht so gut läuft. Weil irgendwie beruhigt einen das selber, scheinbar. Ja, die sind doch nicht so gut. Guck mal, das läuft nicht richtig. Und da haben sie einen, der ist da irgendwie hier. Und ja, und da ist der Pastor jetzt auch nicht mehr da, weil der hatte da irgendeine Affäre. Und siehst du mal, ja, die können auch so groß sein. Also irgendwie, man guckt immer, wo das Schlechte ist. Lass uns mal gucken, was hier in Ephesus alles gut ist. Und jetzt kommt die Kritik von Jesus. Und er darf kritisieren. Er sagt, du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Die Gemeinde hat ihre erste Liebe verlassen. Und ich sagte ja schon, mit erster Liebe sind jetzt nicht Schmetterlinge im Bauch gemeint. Ja? Manche Leute verstehen darunter, und es gibt auch Lieder, die so geschrieben wurden, ja, du hast mal an Jesus geglaubt, du bist in der Gemeinde gewesen, bist aufgewachsen, hast dich vielleicht taufen lassen hier, du warst Mitarbeiter in einer kleinen Gruppe bei den Rangern oder wie auch immer. Und dann hast du dich langsam von Gott entfernt. Dann kam das Leben, dann kamen Freunde, dann hast du dich geschämt und dann irgendwie bist du von Gott weggekommen. Okay, wenn das der Fall ist, dann kehr um. Dann, wenn du das heute hörst, wenn du hier sitzt oder wenn du am Bildschirm bist und das heute hörst oder auch später mal zu einem anderen Zeitpunkt hörst, dann ist jetzt die Gelegenheit umzukehren. Einfach umdrehen und wieder zurück nach Hause zu gehen. Nach Hause zu Gott, in Anführungszeichen zur ersten Liebe. Das auf alle Fälle. Aber das ist hier in diesem Text nicht gemeint. Denn ich habe ja gerade deutlich gemacht, dass diese Gemeinde eigentlich vorbildlich war. Die ist nicht vom Glauben abgefallen. Die waren nicht weit weg von Gott. Also muss irgendwie was anderes da sein. Paulus schreibt in einem Korintherbrief auch über die Liebe. Und er sagt, egal was ich tue, egal wie großartig meine Werke wären, wenn ich Wunder tun würde und prophezeien würde und alle Sprachen der Welt sprechen würde und was weiß ich was tun würde, aber ich hätte keine Liebe dabei, ich würde es nicht aus Liebe tun, dann wäre es nichts wert. Ist das vielleicht hier gemeint? Meine Motivation. Hat vielleicht die Gemeinde in Ephesus diese Motivation der Liebe verloren? Sie haben das, was sie getan haben, nur noch aus Gewohnheit getan. Aus einer Tradition heraus, aus einer Verpflichtung. Man tut das so als guter Christ und man fühlt sich so ein bisschen gezwungen. Nun müssen wir wissen, Liebe, wenn ich von Liebe spreche, gerade in der Bibel, dann, ich habe es schon mehrfach gesagt, es ist nicht ein romantisches Gefühl, sondern in der Bibel meint Liebe immer auch eine Tat. Liebe wird immer durch Taten sichtbar. Wir haben es heute im Infovideo schon gesehen. Niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt, heißt es in Johannes. Oder wir kennen den bekannten Text, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Als ich durstig war oder als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Liebe zeigt sich immer durch Taten. Aber es kommt nicht so sehr darauf an, was für ein Ergebnis ich vorweisen kann, sondern mit welcher Motivation ich es tue, mit welcher Haltung, die dahinter steht. Ja. Ohne Liebe ist alles, was ich tue, wertlos. Und Liebe hat was mit Tun zu tun. Das dürfen wir einfach nicht weglassen. So. Wir denken, Liebe ist nichts tun, Liebe. Doch Liebe hat auch was mit Arbeiten zu tun. Aber wenn die Motivation fehlt, wenn ich es nicht aus Liebe zu Gott tue, dann ist es nichts wert. Das ist auch ein hartes Urteil. Jetzt gucken wir uns wieder Ephesus an. Lässt man sich verfolgen aus Pflichtgefühl? Aus Tradition? Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass diese Gemeinde keine Motivation der Liebe hatte. Ich glaube, all diese Dinge, die kannst du nur ertragen und erdulden, wenn du an Jesus festhältst, wenn du an ihn glaubst, wenn du ihn liebst. Ich glaube nicht, dass das Problem war. Alles, was ich bisher gesagt habe, ist ja richtig. Aber es hat nicht so viel mit diesem Text hier zu tun. Dieser Text zeigt noch etwas anderes. Meistens wird dieser Text so ausgelegt, ja, wir müssen wieder zurück, so zu dieser Anfangszeit, wo wir noch begeistert waren. Und darunter haben wir immer so ein emotionales Gefühl, wo wir begeistert waren, wo wir on fire waren für Jesus, wo wir gebrannt haben. Und dann kriegen wir ein schlechtes Gewissen und denken, wir müssen uns jetzt noch mehr anstrengen. Wir müssen wieder mehr beten, wir müssen wieder mehr gute Taten tun. Wir müssen auf die Straße gehen, wir müssen dies und wir müssen das. Und wir kommen eigentlich wieder in so einen Druck rein, der gar nicht gut ist. Und wir denken, das ist erste Liebe. Ich muss begeistert sein, ich muss verliebt sein, so emotional. Aber das sind unsere westlich geprägten gesellschaftlichen Gedanken, die sind da nicht gemeint. Schauen wir uns doch mal Johannes selber an, was genau dieser Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, in seinen Briefen über Liebe schreibt. Da gucken wir uns an 1. Johannes 3, Vers 1. Seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Wir sind es und wir sind es tatsächlich. Merkt ihr, wir machen jetzt gerade einen Perspektivenwechsel. Ich spreche jetzt nicht mehr über unsere Liebe, sondern ich spreche über die Liebe des Vaters, über Gottes Liebe zu uns. Oder im 1. Johannes 4, Vers 10. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Oder dann später noch krasser im Vers 19. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zuerst. Und jetzt sind wir mal bei dem Punkt erste Liebe. Das ist diese erste Liebe. Wenn ich sage, kehr um zu deiner ersten Liebe, dann erinnere dich doch mal, wie es war, als du dich bekehrt hast. Die Grundlage für deine Bekehrung zu Jesus war doch genau das, dass du verstanden hast, nicht ich kann mich anstrengen, nicht meine Liebe ist es, die mich in den Himmel bringt, sondern Gott liebt mich. Ich bin ein Sünder und Gott liebt mich trotzdem. Er hat mich zuerst geliebt. Und das darf ich jetzt erstmal einfach mal so akzeptieren und annehmen und empfangen und genießen. Und auch wenn ich schon 20, 30, 40, 50 Jahre bekehrt bin, ich darf immer noch Gottes Liebe für mich in Anspruch nehmen. Es gibt so einen Sonntag, wo das passieren soll, wo wir zur Ruhe kommen sollen, wo wir diese Ruhe Gottes genießen sollen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir immer nur da sitzen müssen und beten müssen, aber mit Gott gemeinsam und mit guten Freunden den Sonntag genießen, sich darüber zu freuen, dass Gott uns liebt, dankbar zu sein. Und aus dieser Dankbarkeit heraus dann wieder Dinge zu tun. Das sind nämlich diese ersten Werke, das, was diese ersten Taten waren bei der ersten Liebe. Nicht weil wir es wollen, nicht weil wir es können, sondern weil wir Gott dankbar sind, weil er uns zuerst geliebt hat. Am Anfang ging es nicht um meine Liebe zu Gott, sondern um Gottes Liebe zu mir. Ich möchte kurz auf das Gleichnis des verlorenen Sohnes eingehen oder der verlorenen Söhne. Wer es nicht kennt, es gibt ein Gleichnis, das hat Jesus erzählt, das hat er erfunden, aber er wollte damit etwas verdeutlichen. Er hat gesagt, das war ein Sohn, der hatte keinen Bock mehr zu Hause. Der fühlte sich nicht wohl, der fühlte sich unterdrückt, der konnte sich nicht frei entfalten, meinte er. Und er hat sich sein Erbe auszahlen lassen und ist abgehauen. Er hat alles verprasst, alles ausgegeben, viel gefeiert, hatte viele Freunde und hat dann festgestellt, als das Geld ausging, dass seine Freunde ihn fallen ließen wie eine heiße Kartoffel. Die liebten sein Geld, aber nicht ihn. Zusätzlich kam noch eine Hungersnot dazu. Es gab Jobschwierigkeiten, auch noch große Arbeitslosigkeit. Und das Ende war, er landete als Hirte bei den Schweinen. Und dann erinnert er sich daran, Mensch, selbst den Tagelöhnern meines Vaters, die immer noch von Tag zu Tag arbeiten, denen geht es besser als mir. Ich kehre um. Ich will wieder nach Hause. Und das Interessante, als er nach Hause kam, es gab keine Standpauke. Ich habe es doch gewusst. Habe ich es nicht von Anfang an gesagt? Kein Vortrag, den man dann oft zu hören bekommt. Und auch kein so, na gut, dann wollen wir es mal wieder versuchen. Eine Chance gebe ich dir noch. Sondern der Vater läuft ihm entgegen, er umarmt ihn, er richtet eine Party aus für ihn. Völlig überraschend, das versteht er gar nicht. Und dann gibt es diesen anderen Sohn, der ist nicht weggelaufen. Der war zu Hause geblieben. Der war treu, der hat auf dem Feld gearbeitet, der war immer da. Aber er war neidisch auf seinen Sohn, auf seinen Bruder, auf den anderen Sohn seines Vaters. Er war neidisch, weil der begrüßt wurde, weil der scheinbar geliebt wurde, für den wurde gefeiert. Und sein Vater sagt ihm, was hast du denn? Du hättest jederzeit feiern können. Du hast alles, was mir gehört, das gehört dir auch. Du hättest das jederzeit nutzen können, das hast du nur nicht getan. Du warst wahnsinnig treu, du hast wahnsinnig viel gearbeitet, aber du hättest das auch alles zur Verfügung gehabt. Du hättest feiern können mit deinen Freunden, gar kein Problem. Und jetzt bleibe ich mal in diesem Bild der verlorenen Söhne. Wenn du derjenige bist, der gerade bei den Schweinen gelandet ist, vielleicht nicht ganz so krass, aber irgendwie innerlich gefühlt, dann kann ich dir nur eins sagen, steh auf und geh. Geh nach Hause, kehr um, komm zurück zu deinem Vater, zu deinem himmlischen Vater. Das ist der einzige Weg. Aber wir haben schon festgestellt, Ephesus war damit nicht gemeint und vielleicht auch viele hier nicht. Die meisten hier sind vielleicht wie der zweite Sohn, der zu Hause geblieben ist. Wir waren treu, wir sind auf dem Feld geblieben, wir arbeiten. Dann muss ich dir sagen, arbeiten ist ja ganz gut, aber komm auch mal von deinem Feld nach Hause, geh zu deinem Vater und fang an zu feiern. Genieße mal das, was dein Vater für dich hat. Genieße mal das, was Gott für dich hat. Der andere Sohn hat die Liebe des Vaters nicht begriffen. Der hatte ein falsches Bild von seinem Vater. Arbeiten, ja, aber abends wird gefeiert. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber übertrag das mal auf dein eigenes Leben. Es geht nicht darum, dass die Gemeinde in Ephesus noch begeisterter werden muss, noch mehr arbeiten muss, noch mehr Eifer bringen muss. Es ging darum, dass sie diese erste Liebe von Gott wieder neu entdecken, sich daran erinnern. Er liebt ja mich. Für diese Liebe dankbar zu werden, das stellt uns auf ein völlig neues Fundament. Denn sonst bewegen wir uns nur im Rahmen der Religion. Religion bedeutet, was muss ich tun, um zu Gott zu kommen? Und Evangelium bedeutet, was hat Christus getan, sodass ich zum Vater kommen konnte? Erste Liebe in der Bibel, hier in diesem Text, das bedeutet, ich darf wieder neu dankbar werden für Gottes Liebe. Er hat mich zuerst geliebt. Der Himmel ist mir in Christus geschenkt. Ich kann nichts dafür tun. Und nochmal, ich sage jetzt nicht, ihr sollt jetzt alle nichts mehr tun. Ihr sollt alle nicht mehr mitarbeiten. Liebe zeigt sich in Taten, ja. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Es ist wichtig, dass ich zuerst Gottes Liebe sehe, die in mein Leben kommt. Diese erste Liebe, das ist die erste Liebe, die mich überhaupt verändern konnte. Und die ich jetzt weiterlieben kann. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Nicht meine Leistung. Nochmal, es ist richtig umzukehren, wenn du bei den Schweinen bist, wenn du von Gott weggelaufen bist, wenn du nicht mehr nah dran bist an deiner Liebe, dann kehr um. Aber die meisten von uns betrifft das vielleicht gar nicht. Viele sind so in diesem Trott drin. Wir machen Dinge und das ist auch gut so. Die Gemeinde in Ephesus war, wie gesagt, ein Vorbild. Aber erinnere dich daran, was Christus für dich getan hat. Wieder mal ganz neu. Kehre zurück zu dieser ersten Liebe von Gott zu dir. Und dann kommen daraus die Taten, diese ersten Taten, die wir damals getan haben, weil wir wussten, wir sind von Gott geliebt. Wir sind angenommen, so wie wir sind. Wir brauchen keinen christlichen Schein aufsetzen. Wir müssen nicht irgendwas erreichen, irgendwas erfüllen. Gott hat uns zuerst geliebt, als wir noch Sünder waren. Und deswegen lieben wir. Und wenn wir das erreicht haben, wenn wir diese Einstellung haben, dann können wir auch Gottes Wort weitergeben, in Wort, in Tat. Und dann sind wir auch ansteckend. Und ich möchte euch einladen, Gottes Liebe zu genießen, anzunehmen. Es geht nicht um noch mehr tun. Vielleicht ist das Ergebnis, dass du dann noch mehr tust, weil du so inspirierst, so begeistert wieder bist von Gottes Liebe. Aber das hat nichts zu tun mit deiner Anstrengung, wie du dich da reingelegt hast, sondern es hat was mit Gottes Liebe zu tun. Da müssen wir hin, da müssen wir immer wieder hin zurück. Gott hat mich geliebt. Das ist das Fundament, das ist die Motivation, das ist die Ausgangsbasis für alles, was wir tun. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns geliebt hast, als wir noch Sünder waren, als wir noch nichts von dir wissen wollten, Das ist eigentlich unglaublich. Wir müssen dir nichts beweisen, wir können dir gar nichts beweisen. Und auch als Christen, auch als langjährige Christen, verdienen wir uns nicht den Himmel, sondern wir sind immer wieder neu angewiesen auf deine Liebe zu uns. Wir kommen immer wieder zurück zu diesem Ausgangspunkt, dass du uns zuerst geliebt hast. Das hast du bewiesen. Diese Liebe war auch eine Tat durch den Tod am Kreuz. Dadurch hast du uns erlöst. Das war die Liebe des Vaters zu uns und du hast es getan als Liebe zu uns. Dafür danken wir dir. Jesus, wir wollen das wieder neu empfangen, neu realisieren, neu genießen. Und das soll die Basis sein für alles, was wir tun. Die Basis unseres Glaubens, die Basis unseres Handelns, die Basis von dem, was wir hier in der Gemeinde tun, was wir in unserer Familie tun. Du liebst uns. Und deswegen lieben auch wir. Danke, Jesus, für deine Liebe zu uns.